The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Bevor wir in die Woche im Schnelldurchlauf starten, müssen wir natürlich erstmal über das gestrige Wahlergebnis von der Wiederwahl von Friedrich Merz zum CDU-Parteivorsitzenden sprechen. Chaotische Zustände, bis es überhaupt zur Wahl kam.
10 Meter vorm Schild Nummer 3 fehlt noch ein Stimmzettel. Die Bitte wäre, dass wir dann das jetzt abschließend regeln. Hand hoch und oben lassen, wo noch was fehlt.
Die technischen Voraussetzungen für eine schnelle digitale Wahl des Vorstands sind ausgefallen, also musste es analog zugehen, mit Stimmzetteln ganz so wie früher. Aber neben den Stimmzetteln fehlten zum Teil auch die Delegierten.
Was ist denn? Ja, wer fehlt denn noch? Und wo ist die Person? Ja, dann musst du jetzt halt mal wählen. Das ist jetzt dann nicht so schwierig. Ja. Wahlkabine, Stimmzettel, wählen, fertig. Das ist jetzt keine Promotion, Mumme.
Dann, rund 40 Minuten später, nach dem von Hand auszählen, wurde dieses dann doch für viele erstaunlich gute Ergebnis verkündet.
Es wurden abgegeben für Friedrich Merz 878 Stimmen. Das entspricht 91,17%.
Meine Kollegin Carina Mössbauer ist in Stuttgart auf dem CDU-Parteitag vor Ort und kann uns jetzt ein Stimmungsbild liefern. Guten Morgen, liebe Carina. Wie hat Merz denn das Ergebnis aufgenommen?
Guten Morgen, Alef. Ja, also mit den 91% hat er ja sein Ergebnis von 2024 immerhin übertrumpft. Und das, obwohl er seiner Partei als Kanzler bisher ja auch einige Zumutungen, unter anderem Rekordschulden, aufgetischt hat und die Reformsehnsucht bislang nicht stillen konnte.
Ja, das verstehe ich. Erzähl uns mal, Carina, wie war denn eigentlich die Stimmung im Saal?
Naja, für Merz gab es direkt danach rhythmischen Applaus und Standing Ovations. Die Delegierten wollten damit eindeutig ein Signal der Geschlossenheit aussenden. Sicherlich auch ein wenig aus Rücksicht auf die Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Vielleicht waren aber auch einfach alle froh, dass diese Endlosabstimmung nach einem langen Tag in der Tagungshalle endlich durch war. Die Panne fanden viele nicht nur nervig, sondern auch ziemlich peinlich.
Apropos nervig, lass uns mal über Angela Merkel sprechen. Dass sie kommt, hat ja im Vorhinein für sehr, sehr viele Spekulationen und Schlagzeilen gesorgt. Erzähl uns mal, wie hat sie sich eigentlich verhalten?
Ich würde sagen, ziemlich unauffällig, Aleph. Sie hatte jedenfalls Sitzfleisch und saß den gesamten Tag über in der ersten Reihe und verfolgte das Geschehen. Zwischendurch musste sie natürlich auch für das ein oder andere Selfie posieren. Aber man kann ihr definitiv nicht vorwerfen, sich irgendwie in den Vordergrund gedrängt zu haben.
Okay, also ein sehr solides Ergebnis und kein Merkel-Skandal. Vielen Dank, liebe Carina. Wir sind gespannt, was du uns noch aus Stuttgart berichtest. Danke dir.
Gerne, Aleph.
Ja, und was war das sonst wieder für eine Woche? Starten wir in den Wochenrückblick im Schnelldurchlauf. Los geht's. Es gab viele Friedrich Merz-News in dieser Woche. Er ist gegen die Steuerforderungen der SPD. Klar, er ist gegen Anonymität im Internet, gegen deutsche Atomwaffen, für ein Social-Media-Verbot für Minderjährige und auch für eine mögliche zweite Amtszeit als Kanzler. Zudem hat er uns wissen lassen, er schläft gut. Am Mittwoch hat sowohl die christliche Fastenzeit als auch der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Die Deutsche Bahn war von einem Cyberangriff betroffen. Man spricht von einem Angriff von, ich zitiere, nicht alltäglicher Dimension. In Genf wurde diese Woche zwischen den USA und dem Iran einerseits und zwischen Russland und der Ukraine andererseits verhandelt. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sind nach rund 2 Stunden aber auch schon wieder beendet worden. Christine Lagarde soll ihren Rücktritt als EZB-Präsidentin vor Ende ihrer 8-jährigen Amtszeit planen. Jan Böhmermann hat gegen X, ehemals Twitter, von Elon Musk erfolgreich eine einstweilige Verfügung erwirkt. Währenddessen hat das ZDF im Heute-Journal ein KI-generiertes Video ohne Kennzeichnung gezeigt und sich anschließend entschuldigt. Der US-amerikanische Bürgerrechtsaktivist und Weggefährte von Martin Luther King, Jesse Jackson, ist gestorben und die slowakische Regierung hat den Erdölnotstand ausgerufen. Das russische Erdöl, das durch die Ukraine fließt, es kommt nicht mehr. Die Leipziger Buchmesse hat den AfD-Politiker Maximilian Krah aus dem Programm geworfen. Dem ehemaligen Präsidenten Südkoreas ist eine lebenslange Haftstrafe auferlegt worden und Epstein-Falsklappe die 100. In diesem Fall hat die Schnapszahl kein Glück gebracht. Der ehemalige Prinz von England, Andrew Mountbatten Windsor, ist an seinem 66. Geburtstag wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und am selben Abend wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen, sie laufen. Und Xavier Naidoo ist wieder zurück. Bei einer Demonstration vor dem Bundeskanzleramt teilte er die nächste Weisheit aus seinem unerschöpflichen Quell des Wissens mit uns. Achtung, wir alle hätten unwissentlich schon einmal Menschenfleisch gegessen, denn US-amerikanische Unternehmen würden embryonales Gewürzmittel auf Chips streuen. Und damit sage ich uns allen schöne neue Woche. Sprechen wir über eine erstaunliche Fähigkeit, vielleicht auch Bedürftigkeit des Menschen, das Böse zu verorten, möglichst weit weg von uns selbst. Jeffrey Epstein soll, so heißt es aktuell in einigen Spekulationen, ein russischer oder wahlweise israelischer Agent gewesen sein. Also ein Werkzeug fremder Mächte.
He has a verified connection to Mossad.
He was a intelligence resource for someone else.
Jeffrey Epstein was working on behalf of intel services, probably not American.
Someone has created a fake human being called Jeffrey Epstein.
Was he working with or for any foreign intelligence agencies?
Das ist so weit verbreitet, dass sogar eigentlich seriöse Medien hierzulande darüber berichten. So titelt zum Beispiel der Spiegel: War Epstein ein Agent des Kreml? Man reibt sich, erstaunt die Augen und erkennt zugleich ein Muster. Denn was passiert hier eigentlich? Ein Sexualstraftäter, ein Menschenhändler, ein Mann, der über Jahre hinweg ein Netzwerk aus Ausbeutung, Macht und Schweigen aufgebaut hat, wird plötzlich geopolitisch aufgeladen. Aus einem Kriminellen wird ein Instrument fremder Geheimdienste. Und das wirkt wie ein moralisches Placebo. Es heilt nichts, aber es beruhigt. Man schluckt die Pille Verschwörung und für einen Moment lässt der Schmerz nach. Wenn Epstein im Auftrag Moskaus gehandelt hat, wenn er Teil einer internationalen Verschwörung war, wenn dunkle Staaten ihre Finger im Spiel hatten, dann ist das Böse groß, spektakulär, fremd. Dann hat es eine Flagge, eine Adresse, einen Feind und vor allem, es hat dann nichts mit uns zu tun. Die Faszination rund um die Epstein-Files ist längst mehr als investigatives Interesse. Sie hat etwas von einem makabren Volksfest. Wer war auf der Liste? Wer war auf der Insel? Wer wusste was? Es ist ein globales Rätselspiel mit moralischer Selbstvergewisserung inklusive. Doch während wir in diese Akten starren, passiert etwas Bemerkenswertes. Wir externalisieren das Böse. Wir verschieben es in Elitenzirkel, in Milliardärsvillen, in Geheimdienstplots. Wir schauen gebannt auf die Insel und übersehen dabei das Festland. Unser Festland. Denn gleichzeitig veröffentlicht hierzulande die Familienministerin eine Dunkelfeldstudie zur sexualisierter Gewalt in Deutschland. Und siehe da, etwa die Hälfte der Bevölkerung hat im Leben sexuelle Belästigung erlebt, weit mehr als in den offiziellen Statistiken sichtbar wird. Etwa 90% der körperlichen Gewalt passiert im Kontext von Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften. Und die Aufmerksamkeit darauf? Minimal. Zudem wissen wir seit Jahren schon, dass Deutschland eines der liberalsten Prostitutionsgesetze Europas hat und dass ein relevanter Teil der Prostitution immer auch Zwangsprostitution ist. hören Sie zum Beispiel Dorothee Bär bei uns zu Gast im Podcaststudio.
Sobald Geld im Spiel ist, ist auch jegliche Freiwilligkeit eigentlich hin. Und es gibt eine sehr spannende Freierstudie, die letztes Jahr rausgekommen ist. Da weiß auch die Mehrzahl der Freier, ich würde mal behaupten, eigentlich müsste es jeder wissen, dass keine Frau das freiwillig macht. Die sagen, ja, ich sehe in ihren Augen, dass sie es nicht freiwillig macht, aber ich habe dafür bezahlt. Und weil ich dafür bezahlt habe, darf ich mit dieser Frau jetzt auch alles machen, was ich möchte. Das ist kein normaler Beruf, sondern es ist einfach Machtmissbrauch. Es ist ein Kleinhalten von Frauen. Und ich sag's nochmal, es ist einfach bei jedem Besuch auch eine bezahlte Vergewaltigung.
Diese Themen sind bekannt und wenn die Puffs in Deutschland nicht reichen, fliegt man eben in Länder wie Thailand und tut dort Dinge, die wir hier zu Recht als Verbrechen verfolgen würden. Doch wird all das eben nicht so begleitet, beschaut, besprochen und bestritten wie der faszinierend böse Epstein, der doch sicher Kreml-Agent gewesen sein muss, denn so böse kann nur der Russe sein, nicht der Amerikaner. Hierzulande haben wir natürlich nur Einzelfälle. Privatsache. Nicht ganz so schlimm. Epstein dagegen ist schlimm, weil er ist weit weg. Das ist die eigentliche Bequemlichkeit. Das ferne Böse ist konsumierbar. Das nahe Böse ist unangenehm. Das ferne Böse erlaubt Empörung. Das nahe Böse verlangt Verantwortung. Das ferne Böse hat nichts mit mir zu tun. Das nahe Böse vermutlich schon. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir lieber über Epstein sprechen. Ich will nicht missverstanden werden, es wird zu Recht über ihn und sein abscheuliches System berichtet. Wenn wir nicht aber auch gleichzeitig in uns, in unsere Nachbarschaft, in unsere Gesellschaft schauen, wirklich wahrheitssuchend schauen, bewegen wir uns gefährlich nah an der Grenze zur Bigotterie. Und wieder steht eine neue Woche an. Sie wird wild, aber wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. Sowohl Hillary als auch Bill Clinton werden vor dem US-Kongress für die Aufarbeitung im, Sie können es sich denken, im Epstein-Fall aussagen. Der ehemalige US-Präsident hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft mit Epstein mehrfach dementiert. Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton erklärte nun im Gespräch mit Sandra Maischberger, sie hätte Jeffrey Epstein nie getroffen. Und sie hat auch eine Vermutung, weshalb sie und ihr Ehemann vor dem Kongress aussagen müssen und nicht wie alle anderen schriftlich.
If they won't let me testify in public, I will testify in private and they're not going to like what I have to say because I think this is a deliberate effort to protect Trump. Okay. From what I could not tell you.
Nach mehr als 2 Wochen voller sportlicher Spitzenleistungen, die von einem Seitensprung, einem Heiratsantrag und mehreren alkoholischen Eskapaden beinahe in den Hintergrund gedrängt wurden, findet am morgigen Sonntag die Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele statt. Am Dienstag wird die gestorbene Bundestagspräsidentin AD Rita Süssmuth mit einem Trauerstaatsakt gewürdigt. Geehrt wird sie unter anderem für ihr starkes Engagement für Frauenrechte, Bildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Am Mittwoch dreht sich alles um die Zahlen. Es werden sowohl die Jahreszahlen von Bayer als auch die Quartalszahlen von Nvidia und Salesforce veröffentlicht. Und das Statistische Bundesamt wird die Details zum Bruttoinlandsprodukt des letzten Quartals bekannt geben. Am Donnerstag kommt der Oscar-nominierte Film Marty Supreme auch in die deutschen Kinos. Mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle kann ich Ihnen versichern, dieser Film wird nicht mein Favorit. Ich verstehe den ganzen Bohai um diesen Schauspieler nicht, aber ich muss ja zum Glück auch nicht alles verstehen. Doch immerhin, Gwyneth Paltrow kehrt in dem Film nach langer Pause für eine Rolle auf die Leinwand zurück. Wenigstens ja das. Am Freitag veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit ihren Arbeitsmarktbericht für den Monat Februar. Zudem wird das neue Album der Alternative-Hip-Hop-Band Gorillaz rauskommen.
Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking for all in land.
Der Bundeskanzler wird kommende Woche nach China reisen. Begleitet wird er von einer Wirtschaftsdelegation und natürlich auch von uns. Meine Kollegin Carina Mösbauer fliegt mit. Und Samstag findet das Finale des Eurovision Song Contest Vorentscheid statt. Es wird also entschieden, wer Deutschland vertreten wird. Und moderiert wird das Ganze von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Die neue Woche wird wieder im Zeichen sicherheitspolitischer Fragen stehen. Durch Bundeskanzler Friedrich Merz selbst ist nun eine Diskussion wieder rund um europäische nukleare Abschreckung neu aufgeflammt. Im aktuellen achten Tag spreche ich mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling über die nukleare Verteidigungsmöglichkeit Europas. In unserem Gespräch geht er auf die grundsätzlichen Funktionen und auch Wirkmechanismen von nuklearer Abschreckung ein und erklärt, wie umsetzungsfähig ein europäischer Atomschirm und eine europäische Armee wären.
Abschreckung funktioniert im Kopf. Sie müssen den anderen, das steckt ja in dem Wort drin, erschrecken. Im Französischen heißt es eher Abhaltung. Sie halten ihn von etwas ab. Das heißt aber, sie nehmen Einfluss auf die Überlegungen des Gegenübers. Und sie wollen ihn davon überzeugen, dass was auch immer er ganz gerne erreichen möchte mit seinen Nuklearwaffen oder mit was auch immer er da gerade macht, dass er das nicht erreichen wird, weil sie im schlimmsten Fall immer noch in der Lage sind, ihre Nuklearwaffen einzusetzen und seine Nuklearwaffen möglicherweise abzufangen oder einen Nuklearangriff einfach zu überlegen. Da gibt es so ganz viele, so ein paar Varianten, die sind sehr nerdig.
Zu überleben und dann zurückzuschlagen.
Genau, und dann auch noch zurückzuschlagen. Also es gibt so ein paar nerdige Varianten, aber vor allen Dingen mit Blick auf diesen Schutzschirm, der so populär ist und man schlüpft drunter und so. Das sind so alles so sehr einfache Dinge, die wir vielleicht hier im Alltag, wie man unter einen Regenschirm drunter schlüpft, aber das ist es eben nicht, weil der Schirm selber hat halt auch eine gewisse Gefahr. Ne? Wenn sie jemanden bedrohen, also der Schirm entsteht durch Bedrohung, dann kann es ja sein, ist es meistens so, dass der andere auch darauf reagiert. Ne? Also von daher ist eigentlich diese physische Metapher ist wirklich komplett schräg.
Anlässlich des CDU-Parteitags beschäftigen wir uns bei The Pioneer mit dem Konservatismus. Denn jenseits der Personaldebatten stellt sich eine grundlegendere Frage. Was bedeutet heute konservativ sein? Ist es eine Haltung zur Freiheit, ein christliches Menschenbild, ein kulturelles Verständnis von Weiblichkeit und Ordnung? Oder eine politische Kraft, die Wandel moderiert, damit liberale Demokratien stabil bleiben. Wir bringen vier interessante und sehr unterschiedliche Stimmen zu diesem Thema. Die Schriftstellerin Thea Dorn, den Politologen Thomas Biebricher, den Chef der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen Nathanael Leminski und den Publizisten Ulf Poschardt über Freiheit, Konformismus und Tradition.
Gibt es Traditionen, die Sie schon Ihr ganzes Leben begleiten? Das können ganz banale.
Also man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Ja, also ich finde, ein gesundes Frühstück, viel Schlafen, Sport, Liebe zum Fußballverein, was auch immer. Es geht ja nicht darum. Das ist ja ein großer Unterschied.
Also viel Schlaf ist jetzt vielleicht auch keine Tradition.
Doch. Es ist ein Lebensentwurf, von dem ich glaube, dass es die beste Tradition ist.
Okay.
Ich glaube, dass es eine der zentralen Entscheidungen ist, wie organisiert man einen Lebenswandel, einen familiären Alltag, einen beruflichen Alltag. Kann ich damit gut schlafen, ja oder nein? Ich finde, das ist die wichtigste Sache.
Mhm.
Ich glaube, wenn ich einen philosophischen Rat hätte, es lebe so, dass du gut schlafen kannst. So, das ist eigentlich die wichtigste Tradition. Für mich sind Traditionen so wie Kultur in Gänze eigentlich das Ergebnis von gelungener Erfahrung über Generationen. Eine Tradition um der Tradition willen ist uninteressant. Aber zu sehen, die Traditionen, die sich als funktional erwiesen haben, muss man natürlich pflegen.
Und wieder einmal soll das Schuldenproblem Europas mit einem vermeintlich simplen Vorschlag gelöst werden. Gemeinschaftliche Anleihen auf EU-Ebene. Ob Verteidigung, Wiederaufbau, Transformation, die Liste der Gründe wird länger, der politische Wille zu echten Reformen kürzer. Doch was passiert, wenn Sparsamkeit nicht belohnt, sondern ausgenutzt wird? Wenn Länder, die konsolidieren, am Ende schlechter dastehen als jene, die blockieren? Unsere beiden Hausökonomen, die Professoren Lars Feld und Justus Haukapp, warnen, diese Art von Vergemeinschaftung schafft nicht mehr Stabilität, sondern neue Ungleichgewichte.
Ökonomisch muss man ganz klar sagen, die Anreize werden durch so eine gemeinschaftliche Verschuldung falsch gesetzt. Da muss man Frankreich nennen. Das ist kein Frankreich-Bashing. Nicht, dass mich da irgendein Hörer oder eine Hörerin falsch versteht. Wenn wir in der EU genau hinschauen, in die unterschiedlichen Mitgliedstaaten, dann wird man halt schon sagen müssen, Frankreich ist der Staat, bei dem die politische Klasse es nicht fertigbringt, den Haushalt zu konsolidieren. Und das schon seit längerem. Während wir in Italien haben wir ja solche Anstrengungen. Ja. Sie sind halt vom Umfang her bei der Höhe der Verschuldung, die Italien hat, nicht hinreichend. Aber zum Beispiel Griechenland, das ja immer noch die höchste Schuldenquote in der Eurozone hat, ist von über 200% Schuldenquote runtergekommen auf jetzt noch ein bisschen mehr als 150%. Also sie sind demnächst in der Nähe Italiens. Es sind 50% Reduktion. Das muss man sich erst einmal vorstellen, was dafür erforderlich gewesen ist im Falle Griechenlands. Es geht also auch entsprechend runterzukommen, wenn man konsolidiert und wenn man Strukturreformen durchführt, die Wachstum generieren. Und das könnte Frankreich genauso, aber wenn gar kein politischer Wille da ist, heißt das ja sofort, dass man diese Art von Verhalten belohnt mit einer gemeinschaftlichen Verschuldung auf EU-Ebene. Und das kann es nicht sein.
Ja, und das nimmt ja auch, wie du richtig sagst, den anderen ja vollkommen die Anreize. Also sie müssen sich ja veräppelt vorkommen, im Grunde genommen danach. Natürlich macht es sozusagen den heutigen Politikern dann perspektivisch das Leben leichter, weil sie sagen können, es ist wieder Geld da, hätte ich fast gesagt. Jetzt können wir wieder Wohltaten verschenken. Aber dieses ganze Palaver von, wir wollen die EU wettbewerbsfähig machen, das kann man sich dann auch sparen.
Ja, klar.
Yes, today we all coming from all around the world.
Rund 150.000 Menschen demonstrierten in München vergangenes Wochenende gegen das iranische Regime. Es ist eine der größten Protestaktionen der vergangenen Jahre. Und doch bleibt die politische und mediale Reaktion in Deutschland auffallend verhalten. Jörg Thaddeus und Carina Mösbauer analysieren in unserem Podcast Hauptstadt des Briefing, warum ein so klares Zeichen so wenig Echo findet und was das über den Umgang mit dem Iran verrät.
Diese regelbasierte Werteordnung, wer hält die denn ein? Die Europäer doch nicht. Die Proteste im Iran können, so wie das Leute einschätzen, die sich damit besser auskennen als ich, im halben Jahr, im Dreivierteljahr, im Jahr wieder aufflammen. Und dann wird dieses Regime die Leute wieder zusammenschießen lassen oder, wie du es gerade gesagt hast, mit Feuer foltern. Den wird doch Europa nicht dabei in den Arm fallen. Und das ist der düstere Teil. Dafür erlaubt es sich dann die politische Linke noch, weil gleichzeitig, während wir reden, geht die Berlinale zu Ende, die internationalen Filmfestspiele, da haben es 80 Künstlerinnen und Künstler fertiggebracht, zu protestieren, dass die Berlinale sich nicht deutlicher zu Gaza äußert. Das ist die Wirklichkeit in unserer Öffentlichkeit und da muss ich sagen, da wird einem teilweise schon sehr komisch zumute.
Ja, Jörg, und Stichwort, was macht Europa eigentlich? Ich kann dir sagen, was Deutschland macht. Nicht den Botschafter abziehen, obwohl das eigentlich angezeigt wäre, finde ich. Mit so einem Regime sollte es keine diplomatischen Beziehungen mehr geben. Dieses Regime hat so viel Blut an den Händen. Da braucht man keine Repräsentanz vor Ort. Und vor allem braucht man keinen Botschafter vor Ort, der dann auch noch einbestellt wird. Das heißt, die Iraner glauben, uns dann auch noch vorführen zu müssen, weil es eben diese Proteste in München gab. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlen mir am Ende auch die Worte, dass wir uns, wie gesagt, von so einem Regime da auch noch so auf der Nase herumtanzen lassen, anstatt dass wir mal proaktiv sagen, wir brechen ja alle Zelte ab.
Den Link zu unserem Politik-Podcast mit Carina und Jörg und zu allen anderen hier erwähnten Gesprächen aus unserer Pioneer-Podcast-Familie finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Telefonnummer, an die Sie Ihre Lichtblicke der Woche schicken können. Oder Ihre Interpretation von Musiktiteln. Wir hatten Ihnen ja in der vergangenen Woche die kleine Aufgabe gestellt, was bedeutet eigentlich dieser krude Titel der neuen Single von Lana Del Rey? White Featherhawk Tail Deer Hunter.
Hallo, liebes Pioneer-Team. Die Single von Lana Del Rey, White Featherhawk Tail Deer Hunter, könnte vielleicht ein Ausruf sein, seltene Tierarten muss zu jagen. Das ist aber natürlich nur eine vage Vermutung von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht weiter so. Viele Grüße, Errol.
White Featherhawk Tail Deer Hunter von Lana Del Rey ist ein symbolisch aufgeladenes, naturverbundenes Liebeslied, verbindet naturverbundene Elemente und große Bilder von Amerika. Das würde ich darin sehen. Vielleicht ist das ja auch so gemeint.
Vielen Dank. Wir schicken Ihnen die versprochenen Tickets zu Pioneer Events. Und dann haben wir noch diese Nachricht zum Podcast der vergangenen Woche bekommen.
Liebes Pioneer-Team, vielen Dank für eure Sendung. Alles immer prima. Zum Schluss, Martin Sonneborn hat leider vollumfänglich recht. Leider. Macht weiter so.
Das bezog sich auf diesen kleinen Ausschnitt.
Ich möchte in einem Europa leben, in dem man Kanzler Merz als Fotzenfritz bezeichnen kann, Frau Strack-Rheinmetall als nicht ganz korrekt zurückverwandelten Werwolf, in dem man einen Schwachkopf oder Habeck nennen darf und eine Außenministerin dümmer als Ribbentrop.
Ich freue mich auch auf Ihre Lichtblicke per WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Aleh Doğan.